Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Das Thema heute Morgen, das uns beschäftigen wird während zwei Stunden, heißt Glaube und Denken. Es geht um Fragen wie: Ist der christliche Glaube eigentlich vernünftig? Ist Glaube beweisbar oder einfach ein Sprung ins Dunkle? Wie verhält sich Glaube und Denken zueinander? Wie kann man einen Nichtchristen überzeugen? Wie soll der Glaube auf die Herausforderung der Wissenschaft reagieren? Wie können wir auf die gängigen Einwände gegen die Glaubwürdigkeit der Bibel überzeugend antworten? Wie können wir das Gebot aus 1. Petrus 3, Vers 15 umsetzen? Ich lese das gleich vor. 1. Petrus 3, Vers 15 lautet so: Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von euch fordert, wegen der Hoffnung, die in euch ist, aber mit Sanftmut und Furcht. Also, wie können wir jederzeit bereit sein zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von uns fordert? Hat jeder das Skript bekommen? Ja, also hier vorne hat es noch welche, kann man das durchgeben. Die zwei Blätter sind das Skript für den ersten Teil und das ausgeteilte Büchlein ist die Fortsetzung. Also ein bisschen länger als üblich ist das, was an Texten ausgeteilt worden ist. Wir beginnen mit dem Titel Apologetik des christlichen Glaubens. Das ist ein Fremdwort, das vielleicht nicht so oft verwendet wird. Apologetik heißt Verteidigung. Apologetik des christlichen Glaubens, Verteidigung des christlichen Glaubens. Früher war das in der Theologie ein wichtiges Fach, wenn es darum ging, den christlichen Glauben und den Wahrheitsanspruch der Bibel zu verteidigen. Aber das ist schon lange nicht mehr so. Wenn man irgendwo an einer Universität Theologie studiert, dann lernt man nicht Apologetik. Das ist schon längst vorbei in der liberalen Theologie. Aber für Christen, die wirklich an der Glaubwürdigkeit und Inspiration der Bibel festhalten, ist das ein ganz wichtiges Thema. Wir haben gerade 1. Petrus 3, Vers 15 gelesen von der Verantwortung, die wir ablegen sollen gegenüber denen, die uns die Rechenschaft von unserem Glauben fordern. Und dieses Wort Verantwortung heißt auf Griechisch Apologia. Rechenschaft, Ablegung, Verantwortung. Und Apologetik kommt eben aus dem griechischen Apologia, Verteidigung, Rechtfertigung heißt das. Und wir finden das sogar in Philipper 1, 7 und 16 wieder. Da spricht Paulus davon, dass er in Rom das Evangelium verteidigt hat. Und dieses Wort Verteidigung wieder im Grundtext ist Apologia. Wir sehen in anderen Stellen, wie Apostelgeschichte 22, 1, wo Paulus auf den Tempeltreppen zur römischen Burg Antonia draufstand, hatte er den Blick zur Volksmenge im Vorhof der Heiden und da legte er auch eine Verantwortung ab. Dort ging es um Verteidigung seines Zeugnisses und seines Lebenswandels. Auch in 1. Korinther 9, 3 und 2. Timotheus 4, Vers 16 ist dieses Wort in dem Sinn verwendet, dass Paulus sein Zeugnis, sein Lebenswandel verteidigen, rechtfertigen muss. Aber Apologetik, können wir sagen, ist eine Aufgabe für alle Gläubigen, wie wir das gerade aus der verlesenen Stelle gesehen haben. Wir sollen jederzeit jedem, der Rechenschaft fordert, eben unseren Glauben verantworten und rechtfertigen können. Dazu noch Kolosser 4, Vers 6. Obwohl dort das Wort Apologia nicht vorkommt, aber es trifft genau die Sache. Ich lese schon ab Vers 5. Wandelt in Weisheit gegen die, welche draußen sind, die gelegene Zeit auskaufend. Euer Wort sei allezeit in Gnade, mit Salz gewürzt, um zu wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Das wird gefordert von allen Gläubigen. Wichtig ist aber Folgendes: Wer gibt uns die Kraft, um unseren Glauben darstellen, rechtfertigen, verteidigen zu können? Der Herr Jesus sagt in Lukas 12, 11 bis 12, wenn es darum geht, dass man angeklagt ist vor Gericht und sich da rechtfertigen muss wegen des Glaubens: Wenn sie euch aber vor die Synagogen und die Obrigkeiten und die Gewalten führen, so sorget nicht, wie oder womit ihr euch verantworten oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in selbiger Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Der Heilige Geist, auch nach Kapitel Lukas 21, 14 bis 15, er ist die Kraft dazu. Es geht dort wiederum, wenn man vor Gericht kommt und wegen seines Glaubens Verantwortung ablegen muss. Ich lese schon Vers 13. Es wird euch aber zu einem Zeugnis ausschlagen. Setzet es nun fest in eurem Herzen, in euren Herzen, nicht vorher darauf zu sinnen, wie ihr euch verantworten sollt. Denn ich werde euch Mund und Weisheit geben, welcher alle eure Widersacher nicht werden widersprechen oder widerstehen können. Man könnte denken, das heißt, also wir sollten eigentlich über dieses Thema gar nicht nachdenken, denn das wird uns dann schon im richtigen Moment gegeben werden. Nun, der Sinn ist der, wir müssen nicht im Voraus denken an einen bestimmten, in einer bestimmten Situation, wo wir so vor Gericht gestellt werden, wie wir das anstellen sollen. Sondern der Heilige Geist wird dann im richtigen Moment uns die Weisheit schenken, was wir im Moment sagen sollen. Aber wie wirkt der Heilige Geist? Der Heilige Geist wirkt nicht in uns etwas, das wir vorher gar noch nicht gewusst haben. In Johannes 14 sagt nämlich der Herr Jesus seinen Jüngern, den Aposteln, im Blick auf das Kommen des Heiligen Geistes, Johannes 14, 26. Der Sachwalter aber, der Heilige Geist, welchen der Vater senden wird in meinem Namen, jener wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist wirkt über die Erinnerung. Nun, erinnern kann er uns nur an Dinge, die wir schon vorher einmal uns angeeignet haben. Das ist ganz wichtig. Es gibt auch Leute, die denken, Predigen geht auch so, man muss die Bibel nicht studieren, aber dann, wenn es darauf ankommt, der Heilige Geist gibt es. Nein, der Heilige Geist erinnert an das, was wir früher erarbeitet haben. Aber im Moment gibt er dann die Weisheit, was jetzt gesagt werden soll. Nun, wenn wir so sprechen über die Verteidigung des christlichen Glaubens, dann gibt es Leute, die sagen, ach, das ist doch Unsinn. Die Bibel hat doch keine Verteidigung nötig, sie ist Gottes Wort. Natürlich Die Bibel, Gottes Wort, hat keine Verteidigung nötig. Sie ist vollkommen, sie ist Gottes Wort. 100%. Aber die verlorenen Menschen haben es nötig, dass wir ihnen einen Zugang zur Bibel eröffnen. Und dies, weil der Herr uns nach Apostelgeschichte 26, 18, es geht dort um Paulus, aber wir können es verallgemeinern, weil der Herr uns gesandt hat, ihre Augen aufzutun, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott. Das ist eigenartig. Wir würden denken, Gott macht die Augen auf. Und hier heißt es, dass der, der das Evangelium weitergibt, muss die Augen auftun. Nun, das sind einfach zwei Seiten einer Medaille. Wir müssen uns bemühen, dass wir den Glauben erklären und hinüberbringen können. Und es ist dann Gottes Werk, der das vollbringt. Aber wir können nicht denken, wir müssen uns überhaupt keine Mühe geben, das wird dann schon irgendwie so kommen. Ein Auftrag, ihre Augen aufzutun, damit sie sich bekehren. Wenn wir über Apologetik sprechen, womit beschäftigt man sich bei dieser Thematik? Nun, das können ganz verschiedene Themen sein, wie zum Beispiel die geschichtliche Glaubwürdigkeit der Bibel. Dabei kann es gehen um Archäologie, Geschichtsschreibung etc. im Verhältnis zur Bibel. Oder sehr aktuell das Thema Bibel und Naturwissenschaft. Themen Schöpfung, Evolution, Weltbild und so weiter. Ein weiterer Themenblock wäre scheinbare Widersprüche in der Bibel. Manche Leute haben Mühe, einen Zugang zur Bibel zu finden, weil sie denken, die Bibel ist sowieso voller Widersprüche. Also, wie können wir da abhelfen? Dann Bibel und Ethik, also Moral. Themen, die heute aktuell sind, wie Abtreibung, Sexualität, Esoterik und so weiter. Was sagt die Bibel dazu? Das gehört in den Bereich der Apologetik, wo wir eine biblische Sicht im Blick auf Abtreibung, Sexualität, Okkultismus und so weiter bezeugen und vertreten müssen. Dann ein anderer Themenblock wäre ganz positiv: Wie kann man wissen, wie kann man erkennen, dass die Bibel Gottes Wort ist? Und da können wir mit der erfüllten Prophetie kommen, die etwas völlig Einzigartiges ist unter allen Religionen in der Bibel. Darum kann man die Prophetie, die erfüllte Prophetie nennen, Gottes Siegel auf die Bibel. Und so weiter. Also es gäbe noch viele weitere Themenblöcke, wo es darum geht, den Glauben im Verhältnis zu verschiedenen Themen, die da in Konflikt kommen, darzustellen und zu erklären. Nun stellt sich mal zunächst die Frage, ist Glaube eigentlich etwas Unvernünftiges? Denn viele von unseren Zeitgenossen sind überzeugt, dass dies so ist. Sie denken, der christliche Glaube ist subjektiv. Das ist gut für dich. Nur gerade auf dich bezogen. Aber das ist recht, wenn das dir gut tut und so. Aber ich brauche das nicht. Er ist also nicht objektiv. Eben für jemanden kann es stimmen, aber für den anderen wieder nicht. Das ist subjektiv. Oder sie denken auch, es ist ja sowieso unlogisch. Mythologisch, also mit so märchenhaften Einschlag. Wer glaubt schon an Sündenfall und so weiter, Adam und Eva? Und sie denken so, Glaube fordert einen Sprung ins Dunkle. Das heißt, wenn jemand zum Glauben kommen will, dann tut er das einfach so mutig, indem er einfach ins Dunkle springt und gewissermaßen gar keine Grundlage, feste Grundlage für einen solchen Sprung hat. Jetzt wollen wir zusammen den biblischen Befund anschauen. Wie stellt die Bibel den christlichen Glauben dar? Wenn wir Matthäus 22, 37 aufschlagen, da geht es um die Frage, welches ist das größte Gebot in der Tora, im Gesetz, also im Alten Testament? Das wichtigste Gebot unter all diesen Hunderten von Geboten. Da wird die Antwort gegeben von dem Herrn Jesus selbst. Er aber sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dieses ist das große und erste Gebot. Das zweite aber, ihm gleiche, ist: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Nun, das ganze Alte Testament hängt an diesen beiden Geboten. Das Gesetz und die Propheten ist eine Sammelbezeichnung für das Alte Testament. Gott lieben mit dem ganzen Verstand. Das ist doch schon erstaunlich für jemanden, der denkt, Glaube ist doch ein Sprung ins Dunkle. Der Apostel Paulus schreibt in seinem Testament, 2. Timotheus 1, Vers 12, das war sein letzter Brief aus der Todeszelle in Rom. Und so im Rückblick auf sein Glaubensleben von einigen Jahrzehnten sagt er: Ich weiß, wem ich geglaubt habe. Wissen und Glauben ist nicht ein Gegensatz, sondern eine Einheit. Ich weiß, wem ich geglaubt habe oder auf wen ich mein Vertrauen gesetzt habe. Der Apostel Johannes schreibt als alter Greise, gegen 100 Jahre alt, in 1. Johannes 5, Vers 20: Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns ein Verständnis gegeben hat, auf das wir den Wahrhaftigen kennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Erstaunlich, er sagt nicht: Wir glauben aber. Das wäre ja auch richtig. Nun sagt er, wie ein Ersatzwort, ein Synonym: Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist. Und er hat uns ein Verständnis gegeben. Der Apostel Petrus in seinem Testament, 2. Petrus 1, Vers 16. Den zweiten Brief hat er nämlich auch aus der Todeszelle in Rom geschrieben. Rückblickend auf Jahrzehnte der Nachfolge und des Glaubens: Denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus nicht kundgetan, indem wir künstlich erdichteten Mythen folgten, sondern als die der Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Der Apostel Petrus sagt also: Wir hatten überhaupt kein Interesse, uns mit Mythen, also mit märchenhaften, fabelhaften Dingen abzugeben. Uns ist wichtig, was wir als Augenzeugen des Herrn Jesus Christus erlebt haben. Nämlich damals, als er auf dem Berg der Verklärung war. Nun, wie kann man sich das erklären? Ein Rudolf Bultmann, der die Gott-ist-tot-Theologie eingeführt hat vor Jahren, er ist in den 60er Jahren gestorben, der hat gesagt: Wir müssen die Evangelien von ihrem ganzen mythologischen Ballast befreien, um dann dahinter irgendwie noch den historischen Jesus zu finden. Also für ihn waren die Evangelien weitgehend mythologisch. Und die Menschen damals waren in einem vorwissenschaftlichen Zeitalter. Und die dachten mythologisch. Ja. Und was sagt Petrus, einer der 12 Apostel, zeugnishaft: Wir haben euch diese Dinge nicht kundgetan, indem wir künstlich erdichteten Mythen, auf Griechisch steht hier das Wort Mythos, das übersetzt ist mit Fabeln zum Teil, indem wir nicht künstlich erdichteten Mythen folgten, sondern als die Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Es war also den ersten Christen absolut wichtig, dass sie als Augenzeugen historisch zuverlässige Dinge weitergegeben haben. In 1. Korinther 15, Vers 14 bis 19, da macht der Apostel Paulus, wenn er über die Auferstehung spricht, dass Jesus Christus am dritten Tag auferstanden ist, da macht er die ganze Glaubwürdigkeit des Evangeliums abhängig von der historischen Tatsache. Und die liberale Theologie hat daraus einen Mythos machen wollen, eben Christus ist so in den Gedanken, im Glauben der Jünger auferstanden. Aber Paulus sagt es ganz anders. Ich lese vor. 1. Korinther 15, Vers 14. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt vergeblich, aber auch euer Glaube vergeblich. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir in Bezug auf Gott gezeugt haben, dass er den Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube eitel. Ihr seid noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus Hoffnung haben, so sind wir die elendesten von allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Nun, man könnte sich sagen, die ersten Christen, wenn sie da irgendwie einen Glauben so verkaufen wollten, dann wäre es aber doch besser gewesen, wenn sie die ganze Wahrheit ihres Glaubens nicht von diesem historischen Punkt abhängig gemacht hätten. Sie hätten ja sagen können, ja gut, ob jetzt das wirklich genau körperlich und so geschehen ist, die Auferstehung, das ist nicht so wichtig. Hauptsache ist die Botschaft, das Kerygma, wie die modernen Theologen sagen. Die sprechen immer vom Kerygma, von der Botschaft, die dahinter steckt. Nur das ist wichtig. Nein, Paulus sagt, wenn das nicht so wirklich geschehen ist, leibhaftige Auferstehung Christi am dritten Tag, dann ist das ganze Christentum zu vergessen. Eine elende, hohle, eitle Sache wäre es dann. Aber das Ganze steht auf Tatsachen. Und darum fügt Paulus in diesem Kapitel auch an, Vers 6, dass es mehr als 500 Augenzeugen der Auferstehung gegeben hat. Und alle, die denken, glauben und denken, das muss man irgendwie prinzipiell trennen, die werden schockiert, wenn sie Apostelgeschichte 9, Vers 22 lesen. Dort heißt es nämlich, gerade nach der Bekehrung des Saulus, wie er da in die Synagoge gegangen ist und gepredigt hat. Saulus aber erstarkte umso mehr und brachte die Juden, die in Damaskus wohnten, außer Fassung, indem er bewies, dass dieser der Messias, also der Christus, ist. Nun, es gibt auch bibeltreue Christen, die sagen, Glaube hat mit Beweisen nichts zu tun. Gut. Das ist ihre Ansicht, aber schockierend ist es dann, wenn man liest, dass die Bibel selber spricht von Beweisen. Und zwar, ich habe auf dem Blatt das hier zusammengestellt, das Wort Beweisen hier heißt Symbibazo. Das heißt ursprünglich als erste Bedeutung zusammenführen. Paulus hat viele Tatsachen und Argumente so zusammengesammelt, zusammengeführt, zu einem Haufen. Zweitens bedeutet Symbibazo Schlussfolgerungen ziehen. Also man sammelt Argumente, Tatsachen, und wenn man die beieinander hat, zieht man aus dem Ganzen eine weitere logische Schlussfolgerung. Und die dritte Bedeutung ist dann beweisen. Diese drei Stufen sind alle in diesem einen Wort enthalten. Also Paulus hat Tatsachen, Argumente zusammengeführt. Daraus hat er Schlussfolgerungen gezogen, die so überzeugend waren, dass sie eben beweiskräftig waren. Eine zweite Schockstelle, Apostelgeschichte 18, 28. Da geht es um Apollos, ein gelehrter alexandrinischer Jude aus Ägypten. Der kannte das Alte Testament sehr, sehr gut. Er kam nach Korinth. Ich lese 27b schon. Dieser war, als er hinkam, den Glaubenden durch die Gnade sehr behülflich, denn kräftig widerlegte er die Juden öffentlich, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Messias, also der Christus, ist. Hier haben wir zwei interessante Wörter in Verbindung mit unserem Thema. Kräftig widerlegen, auf Griechisch ein Wort, diakatelenchomai. Das dia heißt durch im Sinn von vollständig. Kata heißt herab und elenchomai heißt überzeugen, widerlegen. Also wenn man dieses Wort aufgliedert, gibt es den Sinn von durchschlagend, dia, überzeugend widerlegen, elenchomai, indem man die Gegenargumente zu Boden wirft, kata. Das ist so in dem Wort konzentriert zusammengefasst. Da sind die Argumente gekommen, Apollos hat sie zu Boden geworfen. Und dann haben wir das Wort beweisen. Hier ist es ein anderes Wort als in Kapitel 9 bei Paulus. Es heißt Epideiknymi, das ist ein Schreibfehler. Epideiknymi, noch ein E nach dem E, ein I nach dem E. Das heißt beweisen oder auch zeigen. Und so hat das Wort eben den Sinn, durch Anschaulichkeit der Argumentation einen Beweis führen. Es war also anschaulich für die Zuhörer. Man konnte es nachvollziehen, was er sagte. Wir gehen zu Hebräer 11, Vers 1, wo der Glaube so schön definiert wird. Übrigens im Grundtext mit der üblichen Formel, wie auch die Philosophen einen Begriff definiert haben. Zum Beispiel bei Plato. Es ist aber der Hund. Und dann definiert er, was ist ein Hund. Und Hebräer 11 beginnt, es ist aber der Glaube. Der Glaube aber ist, oder der ist, es ist aber der Glaube eine Verwirklichung oder feste Überzeugung dessen, was man hofft, und ein Überführtsein, griechisch elenchos, von Dingen oder Tatsachen, griechisch pragmata, die man nicht sieht. Das Wort überführt sein ist ganz interessant, elenchos. Das kommt wieder von dem Wort, das wir gerade vorhin gelernt haben. Elenchomai, das heißt überführen, widerlegen. Und zwar, das elenchomai wird zum Beispiel in Judas 15 gebraucht von dem Richter, der die Angeklagten überführt. Der Herr Jesus, der Richter, der die Gottlosen überführen wird. Wie tut das ein Richter? Der sagt nicht, also ich habe das Gefühl, sie sind schuldig. Und der Angeklagte, und ich habe das Gefühl, ich bin nicht schuldig. Nein, der Richter muss alle möglichen Argumente, Indizien, Hinweise, die muss er zusammenführen. Daraus muss er eine Schlussfolgerung ziehen, die beweiskräftig zeigen soll, der Angeklagte ist schuldig. Und hier haben wir dieses Wort elenchos, ein Überführtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Das heißt, Glaube ist nicht ein Sprung ins Dunkle, aber Glaube hat viel zu tun mit Dingen, die man nicht sieht. Ich habe Gott noch nie gesehen. Aber das Wort Gottes gibt so starke Argumente, einerseits meiner Schuldhaftigkeit vor Gott, meine Verantwortung vor Gott, sodass ich dadurch überführt worden bin. Aber gewissermaßen durch Tatsachenargumente, denen nicht widersprochen werden kann. Und so überführt der Heilige Geist auch heute die Welt. In Johannes 16, Vers 8 sagt der Herr Jesus, wenn der Heilige Geist kommen wird, so wird er die Welt überführen von Sünde. Und so weiter. Das Wort überführen ist wieder elenchomai. Der Heilige Geist überführt den Menschen mit Argumenten, die er einsehen muss von seiner Sünde. Und damit muss er natürlich auch überführen, dass Gott da ist, dass Gott ein Recht hat, von uns zu fordern, Gerechtigkeit zu fordern. Das gehört alles zum Werk des Heiligen Geistes, das er heute tut. Aber wie gesagt, er will uns Menschen, Gläubige, benutzen bei diesem Werk der Überführung. Und darum ist dieses Thema der Apologetik wirklich etwas ganz Wichtiges. Und ich würde sagen, eben wichtiger als man denkt, denn im Allgemeinen, wenn man mit Christen spricht, die bereits bekehrt sind und dann eigentlich nachfragt, warum glaubst du, dann merkt man oft, wie viel Mühe da ist, oder viel Unfähigkeit da ist, den Glauben zu begründen. Warum glaube ich eigentlich? Warum bin ich überhaupt überzeugt, dass die Bibel Gottes Wort ist und nicht der Koran? Und hier besteht ein gewisser Mangel, und das zeigt sich dann gerade in Krisensituationen, wo plötzlich Zweifel über den Glauben kommen, in gewissen Umständen. Und da wäre es wichtig, dass ein sorgfältiges Fundament gelegt worden ist, was eben die Überführung anbetrifft. Die Überführung durch den Heiligen Geist. Übrigens noch Lukas 1:1-4. Damit kann man Bultmann wieder vollständig widerlegen. Lukas schreibt hier, erklärend, wie er das Lukas-Evangelium verfasst hat. Und sagt, da es ja viele unternommen haben, eine Erzählung von den Dingen, die unter uns völlig geglaubt werden, zu verfassen, so wie es uns die überliefert haben, welche von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, hat es auch mir gut geschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, es dir, vortrefflichster Theophilus, in geordneter Reihenfolge zu schreiben, auf dass du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennest, in welchen du unterrichtet worden bist. Ja, es geht hier um Glaube. Diese Dinge, sagt Lukas, werden unter uns völlig geglaubt. Aber nicht irgendwie ein Sprung ins Dunkle, sondern er sagt, es ist uns überliefert worden von denen, die Augenzeugen waren von Anfang an. Und Lukas selber ist den Augenzeugen nachgegangen, hat also das Material zu sorgfältig zusammengeführt. Er sagt, ich bin ganz genau gefolgt, diesen Dingen nachgegangen. Er hat es dann in geordneter Reihenfolge aufgeschrieben und das Ziel war, auf dass du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennest, in welchen du unterrichtet worden bist. Da haben wir also wieder ein interessantes Beispiel. Ich habe vorhin gerade angetönt, die Problematik Gläubige, deren Glauben eigentlich zu wenig begründet ist. Und hier wird das Lukas-Evangelium an den Gläubigen Theophilus geschrieben. Und er will ihm damit eigentlich nachträglich nochmals ein Fundament legen, damit er als Gläubiger nochmals neu sieht, wie zuverlässig all diese Dinge sind. Also wir sehen, Apologetik ist nicht nur wichtig für Ungläubige, sondern auch für Gläubige, um sie zu festigen, um sie zu bewahren vor Zweifel. Derselbe Lukas hat ja auch als Fortsetzungswerk die Apostelgeschichte geschrieben. Und da haben wir etwas Eindrückliches in Vers 3. Er schreibt hier über den Auferstandenen, der sich den Aposteln nach der Auferstehung gezeigt hat, welchen er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt hat, indem er 40 Tage hindurch von ihnen gesehen wurde und über die Dinge redete, welche das Reich Gottes betreffen. Hier sagt Lukas, Jesus Christus hat sich in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt. Dieses Wort sichere Kennzeichen heißt auf Griechisch Tekmerion. Tekmerion in der Einzahl heißt ein überzeugend durchschlagender Beweis. Das ist die genaue Bedeutung dieses Wortes. Nun sagt aber Lukas, in vielen überzeugend durchschlagenden Beweisen hat er sich lebendig dargestellt. Also wie man da als liberaler Theologe dann sagen kann, ja, die waren noch mythologisch und es ging ihnen gar nicht so um die Tatsache, sondern vielmehr um die symbolische Botschaft dahinter und so weiter. Das ist doch absolut am Bibeltext her nicht nachzuvollziehen. Sondern wir sehen diese Zeugen Jesu und der Auferstehung, ihnen ging es darum, wirklich die Zuverlässigkeit der historischen Tatsachen darzulegen. Hinzu kommt der Prolog, die Einleitung zum Johannesevangelium. Dort wird Jesus Christus genannt das Wort. Im Anfang war das Wort. Griechisch der Logos. Von Logos stammen unsere Wörter wie Logik, logisch und auch das Teilwort Logie als Anhängsel. Zum Beispiel Biologie ist die Wissenschaft des Lebens. Oder Geologie ist die Wissenschaft der Erde und so weiter. Das kommt alles von Logos. Dieser Ausdruck beinhaltet Vernünftigkeit und so weiter. Und Jesus Christus selber wird genannt der Logos. Und da will man noch sagen, den Christen ging es gar nicht so sehr um Logik, sondern sie waren von Unlogik gekennzeichnet. Ihr Herr selbst, der Sohn Gottes, heißt der Logos. Und daraus folgt 1. Mose 1, Vers 27, der Mensch ist ja im Bilde Gottes geschaffen worden, also auch im Bild des Logos. Und von daher leitet sich die Fähigkeit des Denkens und des Erkennens her. Das ist eine Gabe Gottes. Und so heißt es in Sprüche 20, 27, der Geist des Menschen ist eine Leuchte des Herrn, durchforschend alle Kammern des Leibes. Das ist ein schöner Vers für Mediziner und Krankenschwestern und Chirurgieassistenten. Der Geist des Menschen, eine Leuchte des Herrn. Also wir sehen, die Bibel ist überhaupt nicht verstandesfeindlich, vernunftfeindlich. Aber woher kommt es denn, dass der Bibel so unterschiebt? Das werden wir jetzt vielleicht gerade deutlich sehen aus 1. Korinther 1. In 1. Korinther 1 geht es um die Weisheit dieser Welt. Die Torheit ist bei Gott. Und es geht um das Evangelium, das Torheit ist für die Menschen. Ich lese 1. Korinther 1, 18. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen will ich hinwegtun. Wo ist der Weise? Wo der Schriftgelehrte? Wo der Schulstreiter dieses Zeitlaufs? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn da ja in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, so gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Ja, hier könnte man den Eindruck bekommen, das Evangelium hat mit Vernünftigkeit nichts zu tun. Aber wenn wir den Text so gründlich durcharbeiten, dann stellen wir fest, es wird gesprochen über die Weisheit dieser Welt. Und die ist bei Gott Torheit. 1. Korinther 1, Vers 20. Umgekehrt wird hier aber gesprochen über die Weisheit Gottes. Und die ist Torheit bei der Welt. 1. Korinther 1, 21. Es geht also um die Gegenüberstellung von Weisheit der Welt und Weisheit Gottes. Und Torheit der Welt und Torheit des Evangeliums. So müssen wir die Gegensatzpaare sehen. Es wird hier nirgends gesagt, dass das Evangelium irgendwie unvernünftig, töricht an sich ist, sondern es ist töricht für die, die aus einer ganz anderen Welt kommen als das Evangelium. Und wie ist das zu erklären? Epheser 4, Vers 18 sagt uns, dass das Denken des Menschen durch den Sündenfall verfinstert worden ist. Es heißt dort wirklich verfinstert am Verstande. Und die Weisen dieser Welt sind nach Römer 1, 21 bis 22 durch ihr falsches Denken über Gott und die Natur sind sie zu Toren geworden. Und in 2. Korinther 4, Vers 4 heißt es, dass Satan, der Gott dieser Welt, die Gedanken der Ungläubigen verblendet hat. Den Sinn oder die Gedanken heißt das griechische Wort. Und jetzt erklärt sich Johannes 1, Vers 4, der Logos ist in diese Welt gekommen. Der Herr Jesus ist vor 2000 Jahren Mensch geworden. Und da heißt es in Johannes 1, Vers 4, in ihm war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Der Logos kommt hinein als Licht, aber die Welt mit ihrer ganzen Intelligenz, verfinstert von Satan, weigert sich, dieses Licht anzunehmen. Das ist die ganze Problematik der Evangeliumsverkündigung. Es ist nicht so, dass das Evangelium unvernünftig wäre, sondern der ungläubige Mensch ist unter der Macht Satans und der Verstand ist auch gefallen. In der katholischen Theologie hat man die Verdorbenheit des menschlichen Verstandes nicht klar gesehen. Man spricht zwar über den Sündenfall, aber dass durch den Sündenfall das Denken des Menschen vollständig auch mitgefallen und verdorben worden ist, das wird nicht festgehalten. Und das hat Konsequenzen gehabt. Genau wegen dem hat die griechische Philosophie von Plato und Aristoteles schon seit frühen Jahrhunderten einen dermaßen dominierenden Einfluss auf die katholische Theologie und Dogmengeschichte bekommen. Das glaubt man fast nicht. Die ganze mittelalterliche katholische Theologie, die hat in den Denkrahmen von Aristoteles und Plato gedacht. Und warum nehmen sie diese Heiden? Weil Luther nannte Aristoteles einen verfluchten Heiden oder verdammten Heiden. Also im Sinn eben von der unter das Gericht Gottes steht. Warum haben sie das so akzeptieren können und sogar ihr ganzes Bibelstudium gewissermaßen in das Korsett der griechischen Philosophie hineingetan, weil sie nicht geglaubt haben, dass der menschliche Verstand gefallen ist. Und damit glaubten sie, dass eben auch die alten Griechen eben viel göttliches Licht hatten in ihrem Denken. Und damit haben sie dem Christentum einen dermaßen gewaltigen Schaden zugefügt. Also wir müssen das festhalten und das führt dann eben zu der Warnung in Kolosser 2, Vers 8, wo uns eben gerade gezeigt wird, wie die griechische Philosophie ist nicht einfach Licht, sondern sie ist völlig verfinstert, sodass Paulus warnt in Kolosser 2, Vers 8, seht zu, dass nicht jemand sei, der euch als Beute wegführe, durch die Philosophie und durch eitlen Betrug nach den Überlieferungen der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht nach Christus. Wenn man denkt, wenn das beherzigt worden wäre, schon ganz früh in der Kirchengeschichte, da wäre so vieles ganz anders gekommen. Hier wird deutlich gewarnt, die Philosophie ist eitler Betrug. Ja, jetzt wieso? Es wird hier gesagt, nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt. Ich denke, das ist unverständlich auf Deutsch, obwohl es Deutsch ist, ja. Was heißt das nach den Elementen der Welt? Element heißt hier griechisch Stocheion. Stocheion bedeutet bei den Griechen Basis oder auch das Atom als Grundbestandteil der Materie, eben Element. Dann aber auch gedanklich eine Grundannahme, ein Axiom. Oder in der Geometrie haben wir doch Axiome gelernt. Ein Axiom ist, eine Gerade hat keinen Anfang und kein Ende. Dem sagt man ein Axiom. Das ist einfach eine Behauptung, das wird gar nicht begründet. Kein Mathematiklehrer hat uns das jemals begründet. Das ist eine Voraussetzung und dann darauf wird aufgebaut. Also nach den Voraussetzungen und den Grundannahmen der Welt. Und da ist das Problem. Es ist nicht so, dass die griechische Philosophie und welche Philosophie auch immer, dass die fortwährend unlogisch denken würden. Das ist nicht das Problem. Aber die Grundbausteine, von denen aus man denkt, die sind schon falsch. Und ich meine, wir wissen, dass wenn wir so damals so Kettenrechnungen machen mussten, wenn irgendein Glied falsch gerechnet worden war und wir sind weitergegangen, der ganze Rest war falsch, auch wenn wir noch weiter korrekt gerechnet haben. Und so ist es auch in der Philosophie, wenn die Grundannahmen, die sind nicht nach Christus, die sind nicht christusgemäß, wenn die falsch sind, dann ist das ganze Gebäude falsch. Dort liegt das Problem. Es ist nicht so, dass wir jetzt zum Beispiel die Logik bei den Griechen ablehnen würden. Das ist so ein Untergebiet in der Philosophie. Wir haben im Latein Logik gemacht, indem wir Augustin-Texte gelesen haben. Da haben wir gelernt, solche Dinge wie jeder Neger ist ein Mensch. Ja, deine Aussage, die ist korrekt. Und jetzt kann man die umdrehen. Jeder Mensch ist ein Neger. Nein, das geht nicht. Das ist eine Aussage, die also nur in eine Richtung korrekt ist und wenn man die Aussage dreht, ist sie falsch. Es gibt aber auch andere Aussagen, die kann man drehen. Und so haben sich die Griechen sehr viel mit solchen logischen Sätzen abgegeben. Das ist nicht an sich falsch. Aber was dann mit dem Ganzen weitergebaut wird, das ist nur das Handwerk. Und das, was weitergebaut wird, dort ist das große Problem. Also das von Gott losgelöste Denken beruht auf unbewiesenen Voraussetzungen, die falsch sind, die Christus dem Logos widersprechen. Und 2. Korinther 4, Vers 4 sagt das ganz hart, sie stammen von Satan, dem Gott dieser Welt. Jetzt wollen wir noch kurz über die Weisheit Gottes sprechen. Ja, meine Atomuhr ist noch nicht ganz auf 11. Die Weisheit Gottes ist Torheit bei denen, die verloren gehen. Das haben wir gesehen, 1. Korinther 1, 18. Nun, die Weisheit Gottes, das wird erklärt in 1. Korinther 2, 9 bis 13, wird durch Gottes Geist, durch die inspirierten Worte der Heiligen Schrift geoffenbart. Wir lesen diesen Text. Ich lese ab Vers 12. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist. Auf dass wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Welche wir auch verkündigen, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, mitteilend geistliche Dinge durch geistliche Mittel. Es ist der Heilige Geist, der uns die göttlichen Dinge mitteilt. Und Paulus sagt, wir haben das euch gelehrt, verkündigt, nicht mit Worten, die wir aus der Philosophie gelernt haben, sondern durch den Geist, mit Worte gelehrt durch den Geist. Das heißt, die Wörter, die Paulus gebraucht hat, die Sätze, die er gemacht hat, die waren durch den Heiligen Geist inspiriert. Er hat die geistlichen Dinge durch geistliche Worte, das heißt von Gott inspirierte Worte, hat er wiedergegeben. Wir sehen also, die Inspiration der Bibel geht weiter als nur Schreiber haben von Gott Offenbarungen bekommen. Die waren auch in der Wortwahl inspiriert, wie sie das aufschreiben mussten. Also Gott spricht so durch sein Wort zu uns, und bei der Bekehrung muss Gottes Licht in unser verfinstertes Herz hineinleuchten. Nach 2. Korinther 4, Vers 3 bis 6. Satan hat die Gedanken verfinstert, aber das Evangelium kann ins dunkle Herz hineinleuchten. Und es heißt dort, der Gott, der damals in 1. Mose 1 gerufen hat, es werde Licht, das ist der Gott, der in unser finsteres Herz hineingeleuchtet hat. Und was heißt das? Dann waren wir eigentlich so, wie es im 2. Vers der Bibel steht. Das war unser Zustand vor der Bekehrung. Und die Erde war Wüstheit und Leere, Tohu wa Wohu. Und Finsternis lag über der rauschenden Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. So muss also Gott in unser Herz hineinleuchten. Nach Römer 12, Vers 2 muss unser Denken verwandelt werden, damit wir nicht mehr so denken wie der Zeitgeist, der Weltlauf. Und der Aufruf dort in Römer 12, Vers 2, werdet verwandelt in eurem Denken, ist eine Zeitform, die bedeutet, werdet fortdauernd umgewandelt. Es ist ein lebenslanger Prozess. Unser Denken muss geändert werden als Erlöste bis ans Ende. Und nach 1. Korinther 13, Vers 12 ist unser Erkennen heute Stückwerk. Aber dann in der Herrlichkeit werden wir eine vollkommene Erkenntnis haben, wenn wir Jesus Christus, unseren Herrn, von Angesicht zu Angesicht sehen. Es ist Zeit für Pause.
Sie hörten soeben von Roshi Libi den ersten Teil des Themas Glauben und Denken.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roshi Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745-8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roshi Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogelibi.ch. Ich buchstabiere ROGERLIEBI.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.